Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Wer wissen möchte, wieso Buchmessen, Frankfurter Buchmessen, die tollsten Orte von der ganzen Welt sind. Wer wissen will, warum das blaue Sofa der tollste Ort auf der Frankfurter Buchmesse ist, muss ich einfach diese Reihe mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Richard David Precht kommt, danach kommt Thomas Gottschalk und danach Hegel. Ich glaube, das gibt es nicht an so vielen Orten der Welt. Hegel ist nicht ganz richtig, Hegels Biograf. Herzlich willkommen, Klaus Viehweg. Handelt sich nicht um irgendeine Hegel-Biografie, sondern um ein Buch, das als Standardwerk schon daherkommt. Es geht um Leben, um Werk, um Welt aus Hegels Zeit. Es geht auch, nicht sehr ausdrücklich, aber immer wieder um das, was das mit heute zu tun hat. Und ich würde gerne einsteigen mit dem Wort, das vorne drauf schon steht, der Denker der Freiheit, so haben Sie es genannt. Freiheit, habe ich den Eindruck, ist jetzt zunächst mal etwas, was uns heute so selbstverständlich vorkommt, dass es erstmal sehr abstrakt ist. Also wir fühlen uns so sehr frei, dass wir kaum merken, dass wir sind, könnte man meinen. Jedenfalls ist es eine ganz andere Lage, ganz anderes Verhältnis zur Freiheit als zu Hegels Zeiten vor 250 Jahren, 200 Jahren. Auf welches Problem hat, oder nein, andere Frage, warum stellen Sie den Begriff der Freiheit so weit nach vorn?
Ja, zunächst sind Vernunft und Freiheit Grundbegriffe von Hegels Philosophie. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, Ihr Stichwort selbstverständlich. Ich halte eben die heutigen Freiheitsbegriffe, die so in der Welt sind, die debattiert werden, für problematisch, für einseitig, für kritikwürdig und versuche das mit Hegels Freiheitsbegriff zu korrigieren, zu kritisieren.
Also Freiheit gegen Freiheit.
Freiheit gegen Freiheit. Und zwar, weil heute, vorsichtig gesprochen, ein Freiheitsbegriff im Spiel ist, der sagt, ja, Freiheit ist tun, so was ich möchte, ne? So Wahlfreiheit oder Willkürfreiheit, also was ich so tun möchte, dass ich das kann. Und alle Gesetze und der Staat sind Beschränkungen oder Beschneidungen von Freiheit. Und das ist nicht Hegels Verständnis von Freiheit und deswegen auch vielleicht der provokante Untertitel, der Philosoph der Freiheit.
Ja, wir können es vielleicht sogar noch ein bisschen konkretisieren, also ein sehr geläufiger Freiheitsbegriff, den Sie jetzt vermutlich auch im Hinterkopf haben, ist so ein Begriff von Marktfreiheit, also dass Freiheit auf dem Markt, auf dem wirtschaftlichen Markt, dann Freiheit ist, wenn es möglichst wenig Beschränkungen gibt. Baut man die ab, dann steigert sich die Freiheit und alles Mögliche dann auch noch. Die Freiheit der unsichtbaren Hand, die den Markt regelt und der Markt regelt dann wiederum alles. Inwiefern ist das denn, wenn Sie das so schnell sagen, unvereinbar mit dem, was Sie bei Hegel lesen?
Wiederum Stichwort Beschränkung. Sie haben das verwendet, ne? Dass da irgendwie Beschränkungen gering gehalten werden müssen auf dem Markt. Nun ist für Hegel der Markt eine Struktur oder ein Zusammenhang, der in keiner Weise als frei beschrieben werden kann. Das ist ein Hegel-Wimmeln der Willkür. Das ist also noch lange keine freie Struktur. Es hat sich aber so eingebürgert, dass wir vom freien Markt sprechen oder von der freien Marktwirtschaft. Und da würde ich das Wort frei für verfehlt halten.
Können Sie die wimmelnde Willkür ein bisschen beschreiben? Was soll das sein? Was ist das?
Ja, das ist sozusagen die Tauschstruktur, dass die Menschen auf den Markt gehen und dort nach ihrem Belieben tauschen, nach ihrer Willkür tauschen, was sie eintauschen mögen, was sie verkaufen mögen. Und das ist ein Moment von Freiheit. Willkür ist ein Moment von Freiheit, aber das muss noch lange nicht vernünftig sein, was in dieser Struktur dort läuft. Und ich glaube, das brauchen wir heute nicht erklären, dass da manches läuft, was höchst problematisch ist. Brauche ich nicht näher zu erklären.
Und können Sie denn vielleicht erklären, was für Freiheitsräume Sie mit Hegel dann in der Kritik des sogenannten freien Marktes anschauen würden oder freisetzen würden?
Das
oder?
Ist ein Anliegen der Biografie, dass ich behaupte und versuche das auch zu belegen, dass Hegel der Begründer des Gedankens einer sozial regulierten Marktordnung ist, also eines sozialen Staates. und dass die Marktordnung oder die Marktstruktur die Tendenz in sich hat, so Hegel, sich selbst zu zerstören. Deswegen braucht sie Regulation und einen sozialen Staat.
Ich hoffe, dass Sie mir verzeihen, wenn ich so ein bisschen gleitend, meandernd weiterfrage. Wenn Sie das machen, das machen Sie ja ausdrücklich in dem Buch, was Sie gerade gesagt haben, kann man Ihren Hegel auch verstehen als einen Denker des Sozialstaats, der sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik?
So eng würde ich es jetzt nicht an eine bestimmte Verfasstheit eines Staates binden, aber bestimmte Gedanken sind da im Spiele und es wurde versucht, diesen Gedanken einer sozialen Gestaltung der Marktwirtschaft zu entwickeln. Ich zitiere, Sie entschuldigen, gerne in dem Zusammenhang den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der wurde mal gefragt, was war für Sie die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts? Und da hat Helmut Schmidt gesagt, erste Ansätze eines sozialen Staates wurden versucht aufzubauen. Erste Ansätze. Mhm.
Helmut Schmidt, der als Philosoph, der er manchmal ja koketterweise war, aber ganz andere Sachen zitiert und gelesen hat. Ne?
Aber hier ist er auf hegelischen Wegen.
Ja, okay. Ich habe deswegen so ein bisschen gefragt, ob Ihr Hegel ein Hegel der Bundesrepublik ist, weil zu den vielen, vielen, vielen Hegel-Bildern, die es so gibt, zählt ja auch Hegel als Denker Preußens, so als auch restaurativer Denker Preußens. Auf der anderen Seite gibt es auch scharfe, radikale, links-hegelianische Traditionen. Ein gewisser Karl Marx ist ein intensiver Hegel-Leser gewesen. Wie ist das möglich, dass dieses Hegel-Universum so unendlich weit ausdehnbar zu sein scheint oder interpretierbar zu sein scheint?
Ja, ich glaube, Hegel ist ein Denker, über den die meisten Lügenmärchen und Klischees verbreitet wurden. Eines ist, er ist der Denker der preußischen Restauration. Schon mein Vorgänger, wenn ich das so sagen darf, der erste Biograf Hegels, Karl Rosenkranz, schreibt, Hegel ist der Philosoph der Revolution und nicht der Philosoph der Restauration. Aber spätere Denker, Rudolf Heim im 19. Jahrhundert und dann Karl Popper im 20. Jahrhundert, machen Hegel zum Denker der Restauration oder noch schlimmer, zum Vordenker des Totalitarismus, Stichwort von Hegel zu Hitler, von Hegel zu Stalin. Und das versuche ich zu zeigen, auch am Lebensweg von Hegel, dass das eben eine prinzipielle Fehlinterpretation ist. Das ist auch ein Hauptanliegen dieses Buches.
Stichwort Lebensweg. Lassen Sie uns versuchen, da mal so ein paar Lebensstationen nachzuzeichnen. Das Leben ist, also Hegels Leben ist ja doch, ich will jetzt nicht sagen Zickzack, aber ein letztlich bewegtes Leben, ganz anders als das seines Vorgängers Kant, der in diesem Königsberg ein Leben lang herumsaß. Geboren in Stuttgart, irgendwann in Berlin gelandet, zwischendurch sehr viele Stationen. Vielleicht nehmen wir Tübingen mal als eine der prominenteren Hegel-Stationen als erste raus. Da hat er studiert. In was für eine Stadt kam der da? Was war das für ein Tübingen da um 1800, wo er seine berühmten Mitstudenten Hölderlin, Schelling und so weiter hatte?
Ja, das Tübinger Stift, also die Tübinger Universität, war damals eine der Bildungsstätten auf höchstem Niveau. Und auch Theologie war natürlich das Hauptfach. Aber die jungen Studenten konnten eben die Literatur aus der Antike, Philosophie, Theologie sehr gründlich studieren. Und aus diesem Milieu sind, es wurde schon erwähnt, ja unter anderem Schelling, Hölderlin und Hegel hervorgegangen. Kleiner Zusatz, in einem Winter wohnten die drei auf einem Zimmer. Und da habe ich dann geschrieben, das war sicher die berühmteste Studentenbude aller Zeiten, zumindest für die Philosophie.
Was sind Ihre Erklärungen dafür, dass überhaupt diese Konzentration von Geist da war? Also das ist ja ein fortdauerndes Wunder der deutschen Geistesgeschichte, dass es da zu dieser WG kam.
Das war einerseits, war es eben die ausgezeichneten Ausbildungsbedingungen, das Niveau der Ausbildung. Und das zweite Moment, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das war natürlich der Beginn der Französischen Revolution. Die jungen Leute, die jungen Studenten waren natürlich die meisten begeisterte Anhänger der Französischen Revolution, speziell auch Hegel. Hegel war, kann man so sagen, der Anführer oder Mitanführer eines revolutionären Studentenkreises.
Wie haben Sie denn davon erfahren eigentlich? Wie haben die von den Ereignissen in Paris und Frankreich erfahren?
Ja, es gab schon damals Zeitschriften, die über diese Ereignisse ganz genau berichteten. Französische Zeitschriften, die las man, ob legal oder illegal. Und ein zweites interessantes Phänomen war, damals waren dort auch ein Teil französischsprachiger Studenten. Das weiß man heute oft nicht mehr. Ein kleiner Teil von Württemberg, das ist heute im Elsass. Und dadurch, die hatten auch das Recht, Studierende nach Tübingen zu schicken. Und diese französischen Studenten haben natürlich auch die Revolutionsbegeisterung mitgebracht. Und da kann ich gleich den Bogen zu Ihrer ersten Frage spannen. Ein französischer Student schreibt in Hegels Stammbuch hinein, prophetisch, Freiheit denken. Als Aufruf an Hegel.
Ja, das, genau, ich muss jetzt sofort denken an ein Zitat, das ich gegen Anfang des Buches schon mache. Einer seiner Schüler schreibt nicht prophetisch, sondern einfach anerkennt, dass es Hegel gewesen sei, der den
unsterblichen Funken der Freiheit in ihm entzündet hat. Ja. Und das war nicht irgendjemand, das war August Wirth, einer der Initiatoren und Hauptredner auf dem Hambacher Fest. Sie wissen, das Hambacher Fest zur deutschen Einheit, und da sprach Wirth, und der war Schüler am Nürnberger Gymnasium, wo Hegel als Gymnasiallehrer und Gymnasialrektor wirkte.
Bevor es weitergeht mit der Revolution, vielleicht ganz kurz nochmal einen Blick auf Ihr Buch, in Ihr Buch. Diese Zeit am Tübinger Stift, in dieser Studentenbutze oder WG mit den anderen Jungs, Hölderlin und Schelling, die beschreiben Sie auf der Basis von Quellen, wie man das als Biograf so tut. An dieser Stelle ist eine der Passagen Ihres Buches, die eben aufs Leben, weniger aufs Werk sich richten. Und es ist eine von, ich glaube, drei Stellen, wo Sie auch ein bisschen was dazu erfinden, ganz klar ausgewiesen als solches, um uns so einen Tagesablauf dieses Georg Wilhelm Friedrich klar zu machen. Können Sie davon ein bisschen erzählen, also wie Sie glauben, dass so ein Tag gewesen ist mit Ausschlafen und...
Ja, das ist also eine fiktive Passage, die aber auf Belegen ruht. Alle diese Ereignisse, die in diesem Tagesablauf beschrieben sind, die haben stattgefunden, nur nicht an einem Tag.
Nur nicht zusammen. In der Reihenfolge.
Nur nicht an einem Tag komprimiert. Das ist also eine leichte, fiktive Darstellung.
Also beispielsweise hat er Vorlesungen geschwänzt.
Ja. Oder ist mit Hölderlin spazieren gegangen und so weiter. Das ist alles belegt.
Sie haben gerade schon erwähnt, es gab eine Revolutionsbegeisterung. Bei denen, damit waren Sie alles andere als allein. Das ist durchaus verbreitet gewesen. In Mainz, also jetzt nicht unendlich weit weg, kam die Revolution tatsächlich in die Stadt. Wie ging es weiter mit Hegels Verhältnis zur Revolution? Das ist ja nicht so geblieben.
Ich würde sagen, das ist immer so geblieben. Ah. Hegel war bis zu seinem Tode ein begeisterter Anhänger der Französischen Revolution. Ich habe das auch auf das Cover gebracht. Am 14. Juli jedes Jahr hat er auf den Beginn der Französischen Revolution, Sturm auf die Bastille, mit Champagner angestoßen. Das heißt, es ist eine durchgängige Begeisterung. Noch in seiner späten Vorlesung spricht er von der herrlichen Morgenröte, vom herrlichen Sonnenaufgang der Freiheit. Aber bitte, wobei, Morgenröte, Sonnenaufgang, das ist noch nicht die Vollendung des Projekts der Freiheit. Ne? Es ist der Morgen.
Wie müssen wir uns Hegel vorstellen, als er nach Jena kommt, in die Stadt, in der Sie jetzt heute lehren?
Ja, er war dann nach dem Studium an zwei Stationen Hauslehrer in recht begüterten Familien in Bern und dann hier im schönen Frankfurt, wenn ich das so sagen darf. Und wichtig ist zu diesem Problem der Revolution, in Bern hat er seine erste Schrift verfasst und es war nicht zufällig die Übersetzung einer aus dem Französischen, einer Revolutionsschrift aus dem Französischen. In Frankfurt, ein anderes Beleg, die Stuttgarter Oppositionellen schickten ihm einen Brief an die französische Revolutionsregierung. Warum? Weil man von Stuttgart direkt, wenn man den Brief geschickt hätte, den hätte die Geheimpolizei kassiert. Das heißt, Hegel war der Vermittler, weil er in der freien Reichsstadt Frankfurt lebte und er schickte den Brief dann nach Paris. Und Sie werden sagen, ja, das ist doch nichts Schlimmes. Das erfüllte damals den Tatbestand des Hochverrats. Und die Geheimpolizei hat es herausbekommen, weil später einer geplaudert hat. Also das war gefährlich. Und das ganze Leben ist gefährlich noch. Die meisten Informationen über Berlin, über seine Tätigkeiten, die nicht so auf der Linie der Staatsräson war, die finden Sie in den Dokumenten der preußischen Geheimpolizei. Von wegen preußischer Staatsphilosoph oder Restaurationsphilosoph. Er wurde beobachtet von dem Geheimdienstmann von Kamps, den Chef der preußischen Geheimpolizei.
Aber irgendwann ist er Professor geworden. In Jena.
In Jena ist er nur außerordentlicher Professor geworden, also er wirkte als Privatdozent, er hatte keine Anstellung. Das muss man wissen, das war einer der Gründe, dass er Jena wieder verlassen musste.
Ja.
Er bekam also keine feste Anstellung als Professor. Seine erste Professur bekam er erst mit 47 in Heidelberg.
Ja. Ich frage deswegen so beharrlich nach Jena, nicht nur, weil Sie da auch sind, sondern auch, weil das, wenn ich das richtig erinnere, der Ort ist, an dem seine Phänomenologie des Geistes entsteht. Das ist eine der herausragenden Schriften bei Hegel, kann man sagen. Ich glaube, Sie machen vier als tragende Säulen aus. Können Sie uns fürs blaue Sofa skizzieren, warum das eine der Hauptwerke ist, die Phänomenologie?
Also ich habe vier Hauptwerke unterschieden. Die Wissenschaft der Logik, das ist das wissenschaftlich bedeutendste Werk. Die Rechtsphilosophie, das ist das umstrittenste und wirkungsmächtigste Werk bis heute.
Aus dem manche den Restaurativen auslesen und Sie den Freiheitsdenken.
Ja, da vielleicht kommen wir darauf noch zurück. Dann die Enzyklopädie, das ist also sein System, sehr kurz gesprochen. Und die Phänomenologie, das ist literarisch das faszinierendste Werk. Sicherlich von der Form her, von der Schreibart her. Philosophisch ist meine Antwort da etwas unkonventionell. Aristoteles hat mal gesagt, wenn man den Anfang der Philosophie hat, dann hat man die Hälfte der Philosophie. Und was Hegel in der Phänomenologie des Geistes macht, ist die Begründung des Anfangs der Philosophie. Ja. Insofern die Hälfte der Philosophie damit schon geliefert.
Erledigt.
Geliefert.
Ist ihm selber klar gewesen, dass das ein so epochemachender Text werden würde?
Glaube ich nicht. Hat ja auch keine große Wirkung gehabt. Wurde negativ rezensiert, bis auf einen klugen Rezensenten. Sie sehen, auf Rezensenten muss man nicht immer Rücksicht nehmen. Hegel hatte nur einen klugen Rezensenten für ein super Werk.
Wenn man mit ein bisschen Abstand und jetzt natürlich unangemessen grob schaut auf das, was wir jetzt ein bisschen besprochen haben, dann haben wir den Denker der Freiheit da, einen lebenslangen treuen Freund, Sympathisanten, Mitfieberer der Revolution, der am 14. Juli, also dem Tag des Sturms der Bastille, nicht als der König geköpft wurde, mit Champagner auf die Revolution anstößt. Eine Frage muss man, glaube ich, heute trotz allem auch stellen. Was machen Sie mit jenem Hegel, oder wie gucken Sie darauf, mit jenem Hegel, der auf den Weltteil Afrika so seltsam geschaut hat, unter anderem in seiner Geschichtsphilosophie, nämlich als jenen Kontinent, der eigentlich gar keine Geschichte hat, dass der Afrikaner eigentlich, gar kein Bewusstsein auf einer bestimmten Stufe hat und so weiter. Man kann da sehr saftige Stellen zitieren, die heute, wenn man sie liest, sofort als rassistisch weg sortiert werden. Und andere Leute sagen einfach ganz schnell, naja, das ist halt so gewesen in der Zeit. Wie gucken Sie auf solche Stellen?
Ja, zuerst könnte man über Hegels Philosophie der Weltgeschichte sprechen. Die versteht er ja als einen Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Und zwar vereinfacht gesagt immer so, dass es gewisse Zentren von weltgeschichtlicher Entwicklung gab. Und das erste Zentrum, und das überrascht vielleicht, war nicht Europa, sondern das war das alte China. Es ist also keine eurozentristische Konzeption. Ich sage immer etwas scherzhaft, zu dieser Hochblüte der altchinesischen Kultur, da lebten die Germanen noch in den Urwäldern. Die spielten da keine Rolle. Und jetzt etwas locker gesprochen, Hegel orientiert sein Geschichtsverständnis immer an diesen Zentren der geschichtlichen Entwicklung. Und das war dann nach der asiatischen Welt, war das die griechisch-römische Welt und dann die europäische Welt. Vierter Punkt, Globalisierung. Durch die Globalisierung, die Hegel ja auch schon denkt, Internationalisierung, löst sich das teilweise auf mit diesen alleinigen Zentren der Philosophie. Und das heißt, dass bestimmte Kulturen, die jetzt peripher waren, die werden natürlich gar nicht groß in Augenschein genommen in Hegels Philosophie der Weltgeschichte. Und da ist sicher manches zu kritisieren und überlebt, was die damaligen Kenntnisse über bestimmte Weltteile, nicht nur Afrika, anlangt. Zweiter Punkt als Antwort. Hegel war ein dezidierter Kritiker, er war ein Universalist, ein weltbürgerlicher Denker, ein dezidierter Kritiker allen Nationalismus und allen Rassismus. Hegel ist bekannt geworden für seine Kritik am Juden- und Franzosenhass in Berlin, und das zeigt er sowohl in seinem Leben. Er verkehrte mit dem bekannten jüdischen Familien Berlin, Mendelssohn Bartholdy saß bei ihm in der Vorlesung, auch mit anderen jüdischen Familien, Rahel Warnhagen in den Salons. Aber er hat auch in seiner Rechtsphilosophie das theoretisch begründet. Da steht eben, es ist nicht entscheidend, das entscheidende Kriterium ist Mensch, nicht Jude, Christ, Protestant, Deutscher oder Franzose oder Afrikaner.
Was ich jetzt so engagiert vortragen, ist das auch ein Grund oder ein Anliegen Ihres Buches?
Das ist ein Hauptanliegen. Sie haben zu Recht gefragt, ich will nicht einen Museumsrundgang machen, was war da um 1800 und 1830, sondern was hat Hegel uns heute noch zu sagen? Ich habe vorhin das mit dem sozialen Staat gebracht. Auch die Kritik am, ich nenne es mal den Populismus der einfachen Antworten, am Nationalismus und am Rassismus, am Antijudaismus. Das ist eine Tragung, das will ich zeigen. Und zwar, wie gesagt, am Lebensweg und an seinen Schriften. Weil Hegel war natürlich Philosoph, er musste das natürlich oder war natürlich auch genötigt, das zu begründen. Und dazu als Letztes, damals nannte man den deutschen Nationalismus, viele wissen das sicher noch, den nannte man Deutschtümelei. Das war das Wort Deutschtümelei. Und da macht Hegel ein Sprachspiel und sagt, Deutschtum, das ist deutschdumm. Das ja. ist Dummheit.
Ja, verstehe.
Und das gilt heute noch.
Ja, okay. Danke. Ich möchte zur Fairness ganz kurz noch sagen, dass meine Frage nach den Stellen, die man heute als rassistisch bezeichnen muss, dass die ein bisschen von außen kommen. Das kommt im Buch gar nicht so genau vor. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt mündlich erfahren habe, dass Hegel in Ihren Augen auch ein Gegner von Rassismus gewesen ist. Ja. Dies alles als ein ganz kurzer Einblick in ein monumentales Werk, das ganz toll geschrieben ist. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Klaus Viehweg.
Vielen Dank. Vielen Dank.